ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Der militärische Stand der Dinge im Ukraine-Krieg ist der Schwerpunkt dieses Podcasts. Wir sprechen auch über militärpolitische und politische Fragen dazu, aber auch über angrenzende, über ähnliche Themen, beispielsweise über den Iran-Krieg. Unser Experte für all das ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Zwei Folgen wieder in dieser Woche. Kurze Info, wie wir es aufteilen wollen. Heute bleiben wir thematisch hauptsächlich in der Ukraine. Wir schauen zunächst auf die aktuelle Lage dort. Das machen wir relativ kurz. Und haben dann im zweiten, ausführlicheren Teil Bastian Feigl wieder zu Gast. Unfallchirurg, der seit langem vor allem medizinische Hilfe für die Ukraine organisiert. Er war vor kurzem auch selbst wieder vor Ort und hat bei der medizinischen Versorgung verwundeter, verletzter, kranker Menschen geholfen. Soldaten natürlich, aber auch Zivilisten. Dazu kann er aber nachher selbst ausführlich erzählen. Tag, Herr Feigl.
Einen guten Morgen oder guten Tag. Danke, dass ich nochmal hier sein darf.
In der Folge morgen, das will ich auch noch kurz sagen, soll es um die strategische Ausrichtung der Bundeswehr gehen. Vorige Woche, Mittwoch, hat der Bundesverteidigungsminister ja die grundlegenden Papiere dafür vorgestellt. Ich glaube, die Pressekonferenz dazu, Herr Bühler, das wissen Sie besser, war nur ganz kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts, so dass das Thema hier nicht wirklich ausführlich besprochen werden konnte. Dazu dann aber mehr, wie gesagt, in der zweiten Folge in dieser Woche, die wir dann morgen am Donnerstag veröffentlichen. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist Mittwoch, 29. April 2026. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören, das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Und auch ich muss nochmal sagen, dass es mir wirklich wahnsinnig leid tut, dass wir vor zwei Wochen nicht zueinander gekommen sind, also Herr Feigl, Herr Bühler und ich, und den Podcast sogar ausfallen lassen mussten. Das ist schon verrückt und ziemlich doof gewesen. Da war ja alles startklar. Herr Feigl war bereit, Herr Bühler war bereit und dann haben wir durch einen Hardware-Defekt auf einem Server ihr Signal, das Signal von Herrn Feigl, das Signal von Herrn Bühler, nicht ins Studio durchleiten können. Wir haben 40 Minuten gewartet und gehofft, dass es vielleicht doch nur ein Schaltproblem war, das man vielleicht hätte lösen können. Aber wenn sich dann doch herausstellt, dass die Technik sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich bin kaputt, dann lässt sich das in dem Zeitfenster, das wir hatten, dann auch nicht beheben. Und im Grunde können wir ja froh sein, dass wir nicht über den Digitalfunk der Bundeswehr kommunizieren, dann wäre es bis heute nicht behoben. Also nochmal sorry, Herr Bühler, nochmal sorry, Herr Feigl, dass Sie beide sich die Zeit ans Bein gebunden hatten und umso mehr freut es mich, dass es heute im zweiten Anlauf hoffentlich bis zum Ende klappt. Und Herr Feigl, auf jeden Fall toll zu hören, dass Sie wieder wohlbehalten zu Hause angekommen sind. Wenn Sie da aus der Ukraine zurückkommen, werden Sie doch bestimmt auch immer wieder gefragt, Mensch, na, wie ist denn die Lage dort? Wie hast du das gesehen, direkt vor Ort? Was antworten Sie dann?
Ja, ist immer eine schwierige Frage. Ich habe immer nur kleine Einblicke. Also ich kann mich mit den Leuten vor Ort unterhalten und die Stimmung auffangen und irgendwie verarbeiten. Ansonsten geht es ja vor allem darum, wie erlebt man das Dortsein? Das ist immer das, was sich auch verändert hat. Jedes Mal, wenn ich da war, war es anders, in der Ukraine zu sein.
Okay, dann reden wir nachher ausführlicher drüber. Schauen wir jetzt mal kurz auf den militärischen Stand der Dinge dort gemeinsam mit Herrn Bühler. Herr Bühler, vielleicht wieder ein paar Sätze zur überblicksmäßigen Beschreibung.
Ja, die angekündigte russische Frühjahrs- und Sommeroffensive hat nach wie vor keine Fahrt aufgenommen. Die Front oder der Frontstreifen ist aus strategischer Sicht vollkommen starr und unbeweglich. Auf der taktischen Ebene, also auf der lokalen Ebene, sind in einzelnen Brennpunkten Bewegungen sichtbar. Geländegewinne auf beiden Seiten, aber ohne operative oder gar strategische Relevanz. Die Militäraktivitäten werden zunehmend durch die Luftangriffe der Ukrainer hinter der Front behindert. Die strategischen Luftangriffe beider Seiten halten unverändert an. Im Ergebnis also hält die ukrainische Verteidigung gegen den Aggressor, dem es nach wie vor nicht gelingt, die Initiative wieder zu erringen.
Und Herr Feigl, ich will Sie auch gleich mal fragen, wenn man so diesen strategischen Blick auf den Krieg hat, weil Sie auch garantiert während Ihres Aufenthaltes mit vielen Menschen vor Ort gesprochen haben. Herr Bühler versucht ja immer so einen realistischen Blick auf die Dinge zu haben. Der ist oftmals nicht ganz so pessimistisch wie bei anderen. Was haben Sie denn festgestellt? Wie nehmen die Menschen im Lande ihre Situation aktuell selbst wahr? Deckt sich das mit den Einschätzungen von Herrn Bühler oder gibt es da wesentliche Ausschläge in Richtung Pessimismus oder auch in Richtung Optimismus?
Ich würde sagen, wesentliche Ausschläge gibt es nicht. Wir haben ja hauptsächlich Militärangehörige getroffen in verschiedenen Abschnitten der Front und für die ist das Alltag. Also das ist ein Alltag und es ist mal besser, mal schlechter. Es gab ja jetzt keine großen Erfolgsmeldungen und große Veränderungen zugunsten der Ukraine, aber halt eben auch das Gegenteil nicht. Also für die ändert sich dieser Alltag auch wenig. Sie kämpfen halt und versuchen, die Stellung da zu halten. Und ja, zumindest aus meiner Perspektive gelingt ihnen das sehr gut.
Die Perspektive von Herrn Bühler erfahren wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer. Schauen wir auf die Situation an der Frontlinie, am Boden oder besser gesagt in diesem breiten Frontstreifen. Gibt es dort wesentliche Veränderungen zur vergangenen Woche?
Nein, also um damit anzufangen, wesentliche Veränderungen gibt es nirgendwo an keinem der Brennpunkte. Aber wir können das gerne im Einzelnen durchgehen. Das ist Sumy im Norden und Kharkiv mit der Stadt Wovchansk auch im Norden. Dort gibt es überhaupt keine Veränderungen. Dort gibt es zwar anhaltende Kämpfe, aber keine Verschiebung der Frontlinie oder des Frontkorridors. Wenn man weitergeht nach Kupjansk, ist es nach wie vor so, dass in Kupjansk einzelne Nester von russischen Soldaten sind. Die Ukrainer sind dabei, diese Nester zu säubern, wie sie selbst sagen. Aber es ist den Russen gelungen, aus Nordosten anzugreifen und dort so 1-2 Kilometer gut zu machen, Richtung Kupjansk. Wenn man weitergeht nach Slowjansk, dort ist es so, dass von der Straße, die aus Bachmut auf Slowjansk zuführt, dass dort durch Einsickern von russischen kleinen Gruppen das graue Gebiet, also die Front, der Frontkorridor dort vergrößert worden ist. Das sind aber keine Geländegewinne, die dann tatsächlich dazu führen, dass man die Kontrolle in dem Gebiet hat. Wenn man weiter nach Süden geht, im Festungsgürtel, dann kommen wir nach Konstantinjewka. Dort sieht es so aus, dass es entlang auch der Straße von Bachmut auf die Stadt Konstantinjewka Fortschritte der Russen gibt, die aber auch so im 1-2 Kilometer Bereich liegen. Und nicht mehr, also auch keine operative Relevanz haben. Und schließlich dann der letzte Brennpunkt, den ich ansprechen muss, wo es kleine Veränderungen gibt, das ist Progrovsk, und zwar nordwestlich davon, bei einer kleinen Stadt, die heißt Ryschynje. Dort ist es den Russen gelungen, so ebenfalls 1-2 Kilometer gut zu machen Richtung Norden. Das war es aber dann auch. Wenn ich weiter nach Westen gehe, in die Provinz Saporischschja, da bewegt sich gar nichts, genauso wie bei Cherson. Wenn ich mir das aus der ukrainischen Perspektive anschaue, dann haben sie in der Ukraine, dem übereinstimmenden Meldungen zufolge, bei Wovchansk ein bisschen Boden gut gemacht, auch in der Region Saporischschja bei Orikiv, aber da sprechen wir von einzelnen Straßenzügen, die da zurückgewonnen worden sind. Also auch das sind taktische Kämpfe, die dort anhalten, die aber ebenfalls keine operative oder gar strategische Relevanz haben.
Herr Feigl, an welchen dieser Orte, die Herr Bühler vielleicht gerade genannt hat, waren Sie eigentlich bei Ihrer Tätigkeit in der Ukraine?
Naja, wir waren grob gesagt im südlichen Kharkiv, also sprich die Stoßrichtung Liman und bei Pokrovsk. Also okay. Sprich, wir waren einmal südlich Kharkiv und dann, ja, ist auch kein Donbass mehr, sondern Dnipropetrovsk.
Ja. Das nur kurz zwischengefragt. Wir waren noch bei der aktuellen Lage. Herr Bühler, schauen wir auf die gegenseitigen Angriffe in der Tiefe, auf die Luftangriffe. Hauptsächlich beginnen wir mit den russischen.
Also in den letzten 7 Tagen seit dem letzten Podcast hat Russland die Ukraine an 6 Tagen mit jeweils ca. 100 bis 170 Drohnen angegriffen. An einem weiteren Tag, das war vom 24. auf den 25. April, allerdings wieder mit über 600 Drohnen, 619 genauer gesagt, 34 Marschflugkörpern und 12 ballistischen Raketen. Unverändert hoch waren die Abschussquoten bei den Drohnen 94% und bei den Marschflugkörpern 88%. Unverändert ist allerdings, dass die Angriffe von ballistischen Raketen nur sehr selten abgewehrt werden können. In dieser Nacht vom 24. auf 25. waren es 0. Das liegt einerseits an der russischen Taktik, die ballistischen Raketen zu einem günstigen Zeitpunkt den Drohnenangriffen folgend einzusetzen. Dann aber sicher auch wieder an der Verfügbarkeit von geeigneten Flugabwehrraketen. Das sind eben Patriot oder vergleichbare Raketen.
Dann jetzt zur anderen Seite. Welche Angriffe der Ukrainer waren in Ihren Augen ausdrücklich bemerkenswert in den vergangenen 6-7 Tagen?
Also zunächst dauern die operativen Luftangriffe der Ukrainer auf russische Ziele, Logistik- und Instandsetzungseinrichtungen, Munitions- und Betriebsstoffdepots, Radarstellungen, Gefechtsstände oder Flugabwehrraketenstellungen bis zu einer Tiefe von 130 Kilometer hinter der Front an. Die Ukrainer greifen dort mit Raketen und Drohnen insbesondere an. Bei den mehr strategischen Luftangriffen steht weiterhin die russische Ölindustrie im Fokus. Mit Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Raffinerien und Pipelines, Ölpumpstationen und so weiter, die hier im Mittelpunkt stehen. Die Raffinerie Tuapse, sie liegt am Schwarzen Meer etwa auf halber Strecke von der Kertschbrücke bis zur georgischen Grenze, zum dritten Mal innerhalb von 14 Tagen getroffen. Luftaufnahmen zeigen, dass die Brände infolge des gestrigen Angriffs auch heute Morgen noch andauern und dass mittlerweile 32 große Öltanks ausgebrannt und zerstört sind. 4 andere sind beschädigt. Der Schaden ist so groß, auch die Umweltschäden im Übrigen, dass der Kreml in Person Putins und Peskow darauf reagieren mussten. Und drittens gibt es weiter Angriffe auf ausgewählte Rüstungsbetriebe, insbesondere einzelne, die Grundwerkstoffe für andere Rüstungsbetriebe herstellen. Die sind Chemie- und metallverarbeitende Betriebe, von denen andere Rüstungsbetriebe abhängig sind. Also wurden Betriebe im Uralgebiet angegriffen. Die Entfernungen dorthin betragen 1.800 Kilometer. Der Drohnen- und Marschflugkörpereinsatz, aber auch der Raketeneinsatz kommt mittlerweile manchmal dem Russlands nahe. Russland veröffentlicht zwar keine Zahlen über die Angriffe auf russisches Gebiet, ebenso wenig wie die Ukrainer, aber man kann das an Aussagen von lokalen russischen Gouverneuren und Beamten ablesen. Der Unterschied ist nach wie vor, dass die Ukraine sich auf militärische Ziele oder militärisch relevante Ziele konzentriert, vor allem aber gegen diese drei genannten Zielkategorien viel systematischer vorgeht. Der dritte Unterschied ist, dass die Luftverteidigung der Ukraine bei allen Mängeln bei der Abwehr ballistischer Raketen wesentlich besser bei der Drohnenabwehr aufgestellt ist, ebenso wie bei den Marschflugkörpern. Russland hat hingegen viele Komponenten seiner Luftverteidigung durch die systematischen Angriffe der Ukraine verloren, Radargeräte, aber auch Raketenabwehrstellungen. Zudem wirkt sich der riesige Raum in Russland, den die Ukraine mittlerweile abdecken kann, negativ aus, weil sie die Flugabwehrstellungen dort eben konzentrieren müssen auf einzelne Punkte und nicht flächendeckend ihre Luftverteidigung darstellen können.
Okay, dann soll es das schon für heute zur aktuellen Lage zur militärischen Lage in der Ukraine gewesen sein. Vielleicht können wir ganz kurz noch, bevor wir zu Herrn Feigl kommen, Herr Bühler, mal noch einen Blick zur Seite werfen, einen kurzen Blick zum Iran-Krieg, jetzt ohne das ausführlich zu problematisieren. Vielleicht heute mal nur das, was quasi zur Chronistenpflicht dazugehören würde. Sehen Sie denn wichtige Entwicklungen hin zu einem Ende oder eher nicht?
Schwer zu sagen. Also der Waffenstillstand dauert mehr oder weniger an. Er wurde von Präsident Trump auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Kontakte zwischen dem Regime im Iran und den USA dauern ebenfalls an, über Drittstaaten, vor allen Dingen über Pakistan. Aus Verhandlungskreisen wurde jetzt bekannt, dass der Iran offenbar vorgeschlagen hat, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, gegenseitig, im gegenseitigen Einvernehmen auch. Aber die Frage des iranischen Nuklearprogramms zunächst auszuklammern in einer möglichen Einigung. Das amerikanische Nachrichtenportal Axios hatte unter Berufung auf mehrere Quellen aus Verhandlerkreisen zuerst davon berichtet. Ein entsprechender Vorschlag sei an die USA übermittelt worden. Die Reaktion dazu ist noch nicht bekannt oder zumindest mir noch nicht bekannt. Bekannt wurde den USA aber auch, in mehreren Medienberichten ist davon die Rede, dass Vizepräsident Vance sich skeptisch zu den Aussagen von Verteidigungsminister Hegseth geäußert hat, dass noch genügend Raketen und Marschflugkörper in den USA verfügbar wären. Er soll intern gefragt haben, und das ist durchgestochen worden, ob das Pentagon die Lage beschönige, ob der Schwund wichtiger Munitionsbestände unterschätzt werde und ob die USA durch den Iran-Krieg operative Risiken in anderen Regionen eingehen würden. Hegseth auf der anderen Seite argumentiert immer zusammen mit dem Generalstabschef der Amerikaner, die USA hätten keine Munitionsprobleme und es würden keine Risiken für andere Einsatzräume entstehen. Also genau das Gegenteil zu dem, was Vance in Frageform eben äußert. Mehrere Berichte in Amerika sprechen von einer zunehmenden Uneinigkeit zwischen Vance und Hegseth über die Lage im Irankrieg.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Kommen wir zurück zur Ukraine. Kommen wir zu Bastian Feigl, der schon seit Beginn der Aufzeichnung heute dabei ist. Bastian Feigl, Arzt, Unfallchirurg, der quasi schon Stammgast ist bei uns. Also schön, dass Sie wieder da sind. Wir hatten ja auch Nachfragen in unseren Mails, ob Sie wieder gut daheim angekommen sind nach Ihrem Aufenthalt in der Ukraine. Sie sehen, also gibt da auch eine große Anteilnahme unter unseren Hörerinnen und Hörern. Als Sie wieder heimgekommen sind und Ihre Frau Sie gesehen hat, Sie haben da wahrscheinlich schon aus der Ferne den Stein plumpsen hören, der ja da vom Herzen gefallen ist, oder?
Ja, ja. Das, ich kann das ja auch verstehen. Das ist eine lange Zeit, die man dann weg ist und es wird ja auch immer länger dann gefühlt und dann ist der Moment, wenn man wieder zurückkommt und die Familie auch wieder sieht, ist dann ein sehr schöner Moment auf beiden Seiten.
Lange Zeit heißt jetzt in dem Falle, wie viele Wochen waren Sie weg?
Ich war insgesamt 3 Wochen in der Ukraine.
Und ich nehme an, als die Reise spruchreif wurde, dann hat Ihre Frau Sie natürlich auch nicht unbedingt gerne gehen lassen, Ihre Kinder wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie kam es denn jetzt dazu, zu dieser Reise in diesem Jahr wieder?
Das kann ich Ihnen so genau gar nicht sagen. Es war klar, dass ich fahren möchte. Und es war dann so, dass es quasi zu dem Zeitpunkt auch für alle Beteiligten okay war. Und dann fange ich an, das zu planen. Dann plane ich mich in meinem regulären Dienstplan aus und schaue, dass ich quasi Arbeit habe, wenn ich da hinfahre, dass ich nicht umsonst hinfahre. Und dann kommt man quasi in die Planungsphase.
Schwarzwald bis zu Ihren Stationen in der Ukraine, wie rein organisatorisch, wie lief es ab?
Ja, wir hatten dieses Mal hatte ich 4 Mitfahrer, die mit in die Ukraine gefahren sind. Und wir hatten das große Glück, dass wir von einem Rettungsdienstbereich hier im Schwarzwald oder am Schwarzwald 2 Krankenwagen gespendet bekommen haben, die wir quasi auf der Fahrt direkt überführt haben. Das heißt, wir sind mit bis unters Dach vollgeladenen Krankenwagen dann in die Ukraine reingefahren und auch bis an unsere Zielpunkte, wo wir die dann abgegeben haben und sind dann dort geblieben. Wir hatten noch ein Fahrzeug quasi als als unser Fahrzeug, mit dem wir uns dann auch bewegen können.
Stichwort Zielpunkte. Wenn ich es recht weiß, war wohl geplant, dass Sie da mit einer Einheit der ukrainischen Armee zusammenarbeiten, mit der Sie ja früher schon zu tun hatten. Das hat dann aber so, wie es gedacht war, offenbar nicht stattgefunden. Warum nicht?
Ja, wir wollten mit dieser Brigade arbeiten und es war auch eigentlich geplant, dass wir quasi an der regulären Personalrotation in den Stabilisierungspunkt, dass wir da teilnehmen. Und der ist unterirdisch quasi die erste medizinische Versorgungsstelle an dem Frontabschnitt. Und wir sind aufgrund von Bombardierungen der russischen Armee, besonders von der Brücke, einfach nicht hingekommen. Also es war nicht möglich, dorthin zu kommen. Und dann haben wir uns gesagt, naja, wenn das schon nicht möglich ist, da hinzukommen und wir kommen dann hin, dann wissen wir nicht, ob es dann möglich ist, wieder zurückzukommen. Und das haben wir dann nicht gemacht. Also auch in Rücksprache mit den Sanitätern war das dann so, dass wir gesagt haben, dann suchen wir eine andere Aufgabe. Dann ist das dieses Mal dort halt einfach nicht möglich.
Aber so eine andere Aufgabe zu finden, ist sicher auch nicht einfach, oder?
Ja, wären wir das erste Mal da gewesen, hätten wir direkt wieder nach Hause fahren können. Aber da wir schon ein paar Mal dort waren und auch quasi ja, ein lokales Netzwerk haben, war es dann schon möglich, nochmal umzuswitchen. Also, dass wir uns quasi woanders gemeldet haben, gefragt haben, wir sind zwei Ärzte und zwei Notfallsanitäter, habt ihr Arbeit für uns? Weil im Moment haben wir keine. Dann ging das relativ einfach. Wir mussten halt fahren. Also wir konnten an der Stelle, an der wir eigentlich sein wollten, dann an eine andere Stelle fahren.
Sie hatten mir, was diese Fahrten betrifft, im Vorfeld auch schon ein bisschen erzählt und auch Fotos geschickt von diesen Fahrten über Land. Unter anderem hatten Sie davon berichtet, dass viele Straßen halt mit Netzen überspannt sind zum Schutz vor Drohnen. Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Also die Ukrainer spannen Netze über die Straßen, wenn das wenn die grob in Reichweite von FPV-Drohnen sind. Und das sind grobmaschige Nylonnetze, die da kilometerweit über die Straßen gespannt sind und halt im Endeffekt den einfachen Angriff verhindern. Also die FPV-Drohne kommt durch das Netz nicht durch. Also ob sie dann dort explodiert oder ob die Rotoren kaputt gehen, das hängt dann von der Situation ab. Aber die Straßen sind quasi, das ist wie so ein Netztunnel, durch den man durchfährt. Ja.
Und kann man davon ausgehen, wenn man dann durchfährt, dass man sicher ist oder bieten die Netze dann am Ende dann doch keinen hundertprozentigen Schutz?
Na, hundertprozentigen Schutz gibt es nie. Also im Endeffekt gegen diese kleinen FPV-Drohnen hilft das, solange die funkgesteuert sind, sind die ja auch schwer zu steuern. In Bodennähe sind die Glasfaser gesteuert. Kann man in Löcher in diesen Netzen reinschlupfen und dann quasi im Tunnel angreifen. Da gibt es auch genug Videos von. Und die großen Drohnen hält das Netz nicht ab. Also wenn sie quasi eine Lancet-Drohne oder sowas sie erfasst hat und sie angreifen will, wird sie das auch durch das Netz tun.
Und betroffen sind dann von solchen Angriffen auch nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten?
Ja, also wir haben ja an der zweiten Stelle, wo wir tätig waren, haben wir zivil hauptsächlich und militärisch gearbeitet. Also haben beides unterstützt, so gut wir konnten. Und es hat sich die Waage gehalten an Zivilpatienten und militärischen Patienten. Und Grund war eigentlich fast ausschließlich FPV-Drohnenangriffe.
So, und dann sind Sie von dieser Einheit also weg, bei der Sie eigentlich arbeiten wollten, oder sind gar nicht hingefahren, haben woanders gearbeitet. Vielleicht können Sie uns mal sagen, genau wo und was haben Sie da konkret gemacht?
Na, genau wo kann ich Ihnen nicht sagen tatsächlich, weil das ist eins der Krankenhäuser, die da noch stehen und funktionieren. Aber es war grob in die Richtung Pokrovsk. Also ja, man kann sagen bei Pawlograd.
Aber Krankenhaus klingt danach, als ob Sie nicht nur sich um die verletzten Soldaten gekümmert haben, ne?
Ja, sowohl als auch. Also wir waren im Endeffekt, haben wir die Notfallversorgung des Krankenhauses mit unterstützt. Das heißt, auch wenn schwer kranke Menschen kamen mit Herz oder allgemeinen Problemen, haben wir versucht, die Ärzte dort mit zu unterstützen. Vor allem, wenn die dann kritisch krank waren, dass wir auch unterstützt haben, dass die verlegt werden in das nächste geeignete Krankenhaus.
Und Sie sind dann in ein, sag mal, schon bestehendes Dienstregime eingegliedert worden? Oder kann man das vielleicht gar nicht so formulieren, weil man ja vielleicht immer im Kopf hat, wie es in Deutschland organisiert würde in Friedenszeiten, und das geht dort sicher nicht?
Ja, das Personal in dem Krankenhaus, in dem wir waren, das ist das, wo ich sagen kann, ist extrem ausgedünnt. Also das ist nicht mehr so, dass da Früh-, Spät- und Nachtschicht kommt, sondern das sind halt Menschen, die ihr Fachgebiet können und die werden angerufen, wenn was ist oder sind da oder schlafen da teilweise auch. Also einen echten Dienstplan gibt es so nicht. Und wir haben mit einer NGO gearbeitet. Das heißt, wir sind denen haben gesagt, wir sind 24/7 da, bis wir weg müssen und damit auch immer anrufbar. Und wir waren ja im Prinzip unterstützend da. Und die anderen sind die ganze Zeit da. Also diese NGO-Mitarbeiter sind immer vor Ort. Und wenn einer mal weg muss zum Friseur oder was, also alltägliche Dinge erledigen, dann sorgen die auch für Ersatz, dass halt jemand anders dann da ist in der Zeit, wo die eigentliche Besatzung nicht da ist.
Jetzt sagen Sie wir, waren Sie denn nicht der einzige ausländische Arzt vor Ort? Oder wissen Sie möglicherweise auch von noch vielen anderen Ärzten, die das an anderen Stellen in der Ukraine tun?
Also von vielen Ärzten weiß ich nicht. Wir waren ja, wie gesagt, mit einer NGO da. Da war wenigstens ein Arzt noch vor Ort, der lebt auch dort, ist auch ein Ausländer. Und unsere Gruppe war, wir waren ja zu viert insgesamt. Also zwei Ärzte, zwei Notfallsanitäter. Das war dann waren wir schon viele ausländische Ärzte, die dort gearbeitet haben.
Es gibt ja auch sicher immer so einige Erlebnisse, die einem ganz besonders im Gedächtnis bleiben. Was war es denn diesmal?
Also diesmal sehr beeindruckt hat mich, wir haben unseren ersten Krankenwagen in Charkiw übergeben an Bekannte und wir sind quasi aufgrund von Verzögerung sind wir in die Dunkelheit reingekommen und sind dann im Dunkeln nach Charkiw gekommen und sind mitten in den Luftangriff reingefahren. Und das ist schon das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist die Luftalarmsirene heult, die Flugabwehr fängt an zu schießen, über ihnen sind die Drohnen, die hören sie. Sie sehen sie nicht, weil es dunkel ist. Und dann folgen die Einschläge mitten in der Stadt. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich so auch in den Fahrten davor nie erlebt in dem Ausmaß. Und die Bekannten, denen wir das Auto gegeben haben, die haben uns angeschaut und gesagt, ich weiß nicht, was ihr wollt, das ist jede Nacht so. Und das war schon auch bedrückend ein Stück weit. Ne? Das ist deren Alltag. Und Charkiw ist ja keine leere Stadt. Da leben sehr, sehr viele Menschen drin und die haben jede Nacht diese Situation.
Und möglicherweise ähnliche Erlebnisse dann auch in dem Raum Pokrovsk, in der Nähe von Pokrovsk, als Sie in dem Krankenhaus gearbeitet haben. Da gab es, ich nehme an, tägliche eindrückliche Dinge, aber Dinge, die einem vielleicht dann ganz besonders im Kopf hängen bleiben noch.
Also es ist dort wie bei den letzten Malen in Slowjansk, also der Krieg ist immer da, sie hören den Krieg die ganze Zeit. Also sie haben rund um die Uhr, hören sie die Artillerie schießen oder einschlagen, je nachdem wie. Zusätzlich Drohnen, also meistens Shahed-Drohnen, die dann Richtung Dnipro geflogen sind. Die fliegen auch über diese Region drüber, das hören sie alles. Also der Krieg ist omnipräsent. Und sie haben dann natürlich die Verletzten und Verwundeten, die nur verletzt und verwundet sind, weil dort Krieg herrscht. Und ja, das ist schon eindrücklich. Also, dass Menschen mit diesem Alltag so, schwieriges Wort, resilient umgehen. Das ist schon, also es beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich dort bin, wie resistent die da sind.
So wie ich Sie kennengelernt habe, Herr Feige, könnte ich mir vorstellen, dass bei Ihnen dann gar nicht im Kopf war, am Schluss, das waren jetzt anstrengende Wochen, schön, dass ich erstmal wieder heimfahre, sondern dass Sie eigentlich fast denken, eigentlich bin ich ja wichtiger in der Ukraine als hier in Deutschland, eigentlich müsste ich sofort wieder los. Denken Sie denn schon an eine nächste Reise?
Ja, das ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, natürlich. Man fährt dort mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Also natürlich freue ich mich auf zu Hause, auf meine Familie und wieder dann da zu sein. Aber mir geht es so, ich fahre ungern weg, weil ich das Gefühl habe, ich lasse die jetzt irgendwie so zurück in diesem Alltag. Und ich fahre jetzt nach Hause, ne, und die bleiben da. Das ist schwierig tatsächlich auch, aber ja, ich lebe ja dort nicht. Ich versuche zu helfen und fahre hin und bin da und ich muss dann halt wieder gehen. Sonst funktioniert das nicht.
Wie steht es um Ihren Schlaf zurzeit, so nach all den Erlebnissen?
Also ich habe nie irgendwelche Probleme gehabt, wenn ich wieder in Deutschland war, dass ich nicht schlafen konnte oder Flashbacks hatte oder irgendwas in dieser Richtung. Also da ja, bin ich, glaube ich, recht resistent dagegen. Nee, schlafen tue ich gut. Ja. Die Wiedereingliederung in den Alltag, das ist schwierig, weil sie müssen zurückfinden in eine komplett andere Welt. Also Probleme sind hier andere als dort und sich da wieder einzufinden ist manchmal anstrengend und schwierig, aber auch das ist mir schon zweimal gelungen, da wird es mir diesmal auch wieder gelingen.
Aber können Sie es beschreiben? Was ist da schwierig? Ich meine, können wir vorstellen, dass sich Außenstehende dann sagen, ich möglicherweise erstmal auch, wenn man so naiv drauf guckt, also bewusst naiv drauf guckt und sagt, na, eigentlich ist doch die Arbeit hier in Deutschland leichter.
Ist sie auch. Also die Arbeit hier ist leichter und sagen wir, das Leben hier ist leichter. Sie haben in der Ukraine, also vor allem, wenn sie da in diesen frontnahen Gebieten unterwegs sind oder dort leben auch, haben sie jeden Tag eine existenzielle Bedrohung und die ist sehr real. Also die ist real. Das ist im Prinzip, wenn so eine Scheißdrohne an der falschen Stelle einschlägt, dann war es das und das weiß man dort auch. Und das ist halt dieses Existenzielle und das habe ich hier in Deutschland Gott sei Dank nicht. Also das ist nicht mein Problem hier.
Aber dann habe ich es trotzdem noch nicht verstanden. Also was ist schwer, sich wieder an Umstände zu gewöhnen, in denen das eigene Leben nicht bedroht ist?
Na, gar nicht von mir, sondern von meinem Umfeld. Also auch während meiner Arbeit. Ich mache meinen Job und ich mache das mache ich sehr gerne. Aber es ist halt was völlig anderes, als ich das in der Ukraine gemacht habe.
Aber letztlich sind Sie auch in Deutschland hier nicht untätig in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine, organisieren Unterstützung von hier aus schon seit langer Zeit. Wie steht es denn aktuell um dieses Projekt?
Ja, das ist ein laufendes Projekt. Also ich habe im Rahmen der Podcast-Auftritte und dem, was ich hier erzählen durfte, eine ziemlich große Hörerschaft erreicht, die mich auch fantastisch unterstützen, meist finanziell mit Spenden, dass wir Material und Dinge kaufen können, um dort direkt zu helfen. Ich halte gelegentlich mal Vorträge an verschiedenen Stellen, was auch wieder quasi die Reichweite erweitert und auch Dinge bringt, wie zum Beispiel die beiden Krankenwägen. Das war dann eine sehr spontane Spende von einem Rettungsdienst und dadurch sind zu dritt in der Lage, tatsächlich große Dinge zu bewegen, was die Unterstützung angeht. Das ist schon fantastisch. Und es gibt einem auch ein sehr gutes Gefühl. Ja, und das Wissen, dass ich auch von hier viele Dinge bewegen kann, ist auch super.
Und Unterstützung bekommen Sie natürlich auch von Hörerinnen und Hörern, die das schon seit geraumer Zeit machen. Wenn jetzt neue dazukommen wollen, dann finden Sie natürlich die Möglichkeiten, sie zu unterstützen in den Shownotes zu diesem Podcast. Herr Feigl, dann alles Gute für Sie und Ihre Arbeit und vielen Dank, dass Sie heute die Zeit hatten, wieder hier im Podcast zu sein. Alles Gute.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich möchte mich ganz explizit auch bei den Hörern bedanken, die mich angeschrieben haben und sich rührend erkundigt haben, ob es mir gut geht, ob ich wieder zurück bin. Das hat mich sehr gefreut. Das ist, zeigt auch so ein bisschen, dass das eine schöne Gemeinschaft ist, diese Menschen, die ich vor allem durch Ihren Podcast kennengelernt habe.
Ja, vielen Dank, Herr Feigl. Es war wieder berührend, Ihnen zuzuhören und ich danke Ihnen sehr für Ihre Arbeit. Vielen Dank, dass Sie den Podcast bereichern und bis bald mal.
Ja, Ihnen auch vielen Dank für das Vertrauen, dass ich da sein darf.
Okay, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen oder Anmerkungen einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Die veröffentlichen wir morgen. Ja, bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Ja, danke schön, Herr Deisinger. Dann bis morgen.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.